So, schön, dass wir wieder gemeinsam jetzt Gottesdienst feiern können. Und ich fand das ein richtig starker Einstieg, dass wir hier drei Missionseinsätze hier vorne vorgestellt bekommen. Einen habt ihr ja nicht vorgestellt bekommen, der ist auf eurem Blatt drauf. Das ist wirklich ein Meilenstein und passend zu unserem Thema mit vollem Einsatz. Also für jeden ist was dabei. Und echt, das wäre jetzt noch der Traum, wenn diese Einsätze echt auch gefüllt würden, dass da richtig was gehen kann. Wir haben das Thema ja heute, es wurde ja auch schon gesagt, wir sind wieder zurück im Lukas-Evangelium beim Dr. Lukas, dem Arzt, und gehen da Vers für Vers weiter, sozusagen als Thema, als Nachbrenner zu der Offenbarung. Wir haben ja gesagt, nach der Offenbarung ist vor der Offenbarung. Wir haben die Offenbarung gelehrt. Das Thema ist jetzt nicht erledigt, sondern wir befinden uns ja noch vor dieser Zeit. Und die Frage ist natürlich jetzt, wie können wir leben in dieser Zeit? Wie können wir überleben? Und wir haben uns bereits die letzten zwei Wochen schon mit diesen Themen auseinandergesetzt. Lebe authentisch, extrem wichtig. Ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass wir als Gemeinde auch so wirken. Das ist wichtig für uns als Christen, authentisch zu sein. Ist das nicht ein Ding, dass wir als Christen diejenigen sind, die am authentischsten leben könnten, die ja alles mitbekommen haben. Und oftmals sind religiöse Menschen, sind Christen oft die, die am verkrampftesten sind, am gesetzlichsten sind und das auch noch oft als Vorwurf bekommen von der Welt da draußen. Ja? Die sagen, was seid ihr so verkrampft? Dann haben wir das zweite Thema uns letzte Woche angeschaut, lebe furchtlos. Ganz, ganz wichtiges Thema, wird zwei Gedanken dazu gleich auch noch äußern. Und heute geht es weiter, lebe mit vollem Einsatz. Und da steigen wir auch gerade ein in unseren Text, Lukas Kapitel 19. Da heißt es im Vers 11, während sie aber dies hörten, fügte er noch ein Gleichnis hinzu. Achtung, wir haben hier die Verbindung zum Vorherigen. Wenn du also letztes Mal nicht da gewesen bist, dann hör dir das noch an, übers Internet, Podcast und was es da alles gibt. Heute Morgen hat mir einer geschrieben aus China, einer, der hier aus der Gemeinde kommt, der in China ist, der sagt, er hört die Predigt in der City Chapel in China. Das ist echt ein Hammer, was heute alles möglich ist. Also hör dir das auf jeden Fall noch an, du musst nicht extra nach China gehen, deswegen kannst du am Auto hören. Auf jeden Fall ist hier der Bezug hergestellt. Während sie aber dies hörten, was haben wir letztes Mal gehört? Diese Geschichte von Zachäus, die Geschichte von Menschenfurcht, wie wir frei werden von Menschenfurcht. Und das war der letzte Satz, den wir letzte Woche gehört haben, wo Jesus sagt, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen, zu retten, was verloren ist. Was verloren ist. Zachäus hatte nach außen hin eigentlich gar nichts verloren. Er war ja so ein Bänker des Altertums, ja, sozusagen. Er hatte eigentlich nichts verloren, er hatte viel gewonnen. Und doch wusste er, tief im Grunde genommen seines Herzens fehlte ihm was. Er war ein Mensch der Angst, der Furcht gewesen. Genauso wie dieser Blinde, wir haben uns diese zwei Leute angeguckt, wie dieser Blinde, der eigentlich gar nichts hatte. Im Grunde genommen waren sie im gleichen Boot. Und Jesus ist gekommen in die Situation und setzt beide Menschen frei, setzt sie frei von Menschenfurcht, setzt sie frei, begegnet ihnen, er rettet sie. Er sucht sie und rettet sie. Er setzt sie nicht nur frei von Menschenfurcht, sondern er setzt sie frei generell von Schuld, von Sünde. Darum ist Jesus in die Welt gekommen. Und das ist das Entscheidende, ja. Das ist das Evangelium eigentlich, Vers 10. Jesus Christus ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und ich finde, das hat man letztes Woche auch gemerkt. Ihr habt das mitbekommen, wo viele, viele nach vorne gekommen sind, haben für sich beten lassen, auch im Abendgottesdienst. Und da ist was passiert. Das sind auch so Momente der Befreiung passiert. Das sind auch Menschen gewesen, die haben Dinge direkt umgesetzt. Also ich habe das nachher im Nachhinein gehört, da waren Einzelne gewesen, die haben gesagt, ich weiß, was ich zu tun habe und sind auch nach dem Gottesdienst auf Leute auch innerhalb der Gemeinde losgegangen oder in der vergangenen Woche auf Leute zugegangen, haben gemerkt, ich muss hier was lösen, ich muss hier was tun, was bewegen, ja? Raustreten. Gespräch gesucht, Wahrheiten gesprochen, authentisch gelebt, Vergebung gegeben und Vergebung empfangen. Solche Dinge sind passiert. Halleluja. Und das ist wichtig. Der Menschensohn, Jesus Christus, ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. So entscheidend. Aber dennoch, wir dürfen natürlich hier auch nicht zu kurz denken. Ich habe letzte Woche gesagt, long way in, long way out. Also es ist oft ein langer Weg, der mich da reingebracht hat, manchmal von der Geburt an in diese Menschenfurcht, und es braucht auch einen langen Weg rauszukommen. Ein Prozess. Manchmal reicht wirklich ein Gebet, aber in der Regel braucht es da Begleitung. Und das nimmt das in Anspruch. Einige haben hier auch schon einen Weg eingeschlagen. Und das war genau eigentlich auch das Problem hier in dieser Geschichte. Jesus geht weiter und er nimmt jetzt nochmal Bezug. Das heißt, hier, während sie dieser Behörden, fügt er noch ein Gleichnis hinzu. Und jetzt schaut mal, was der nächste Satz sagt. Weil er nahe in Jerusalem war und sie meinten, das Reich Gottes sogleich erscheinen sollte. Sogleich, sofort, das wünschen wir uns immer. Wir wünschen uns sofort eine Änderung. Das ist manchmal auch die Erwartung an eine Predigt. Und ich erwarte das auch ein Stück weit, dass Dinge sofort passieren. Und die werden noch passieren. Bin ich voll von überzeugt. Aber gleichzeitig ist es nicht oft auch so, dass es mit einem Weg verbunden ist. Die Menschen damals um Jesus rum hatten die Erwartung an Jesus, dass jetzt sofort was passiert. Jesus war am Weg nach Jerusalem. Die Jünger, die Nachfolger, sie gingen mit Jesus, weil sie die Hoffnung oder den Glauben hatten, Jesus wird jetzt nach Jerusalem kommen und sofort das Reich aufbauen und sofort alles wegräumen. Dabei war es noch ein langer, langer, langer Weg gewesen. Und Jesus erzählt in dem Zusammenhang hier eine Geschichte. Im Vers 12. Er sprach nun, ein hochgeborener Mann, also obere 10.000, zog in ein fernes Land, um ein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen. Er berief aber 10 seiner Knechte und gab ihnen 10 Pfunde und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber hassten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen ihm sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns König sei. Nun, was heißt das? So schlau sind wir eigentlich schon zu wissen, okay, Gleichnis, das hat immer eine Bedeutung und ist ja eigentlich ziemlich offensichtlich. Dieser Businessman, von dem hier die Rede ist, ist Jesus selbst. Ja? Wir sehen das hier in der Geschichte. Er kam vom Vater im Himmel auf die Erde, um die Erlösung zu schaffen. Und da ist er jetzt am Weg. Er geht nach Jerusalem, nicht um einfach ein sichtbares Reich aufzurichten, sondern um zu sterben. Das ist sein Rettungsplan. Um stellvertretend für uns zu sterben, ans Kreuz zu gehen, alles auf sich zu nehmen, alle Angst, alle Plage, alle Sucht, alles, was wir an falschen Identifikationen in unserem Leben haben, das alles auf sich zu nehmen, um nachher zu sagen, kommt her, alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Das war sein Auftrag. Und das hat er gemacht. Ja? Aber er wurde gleichzeitig abgelehnt. Wir haben hier eben gelesen, wir wollen nicht, dass dieser König über uns sei. Was hat die Volksmenge gerufen? Kreuzigt ihn. Und da waren noch viele, die vorher Hosianna gerufen haben, die haben nachher gerufen, kreuzige ihn, kurze Zeit später. Weil Jesus nicht ihre Erwartungen erfüllt hat. Das ist manchmal auch heute so ein bisschen. Wir suchen nach den Dingen, die unsere Bedürfnisse erfüllen. Manchmal auch im Glauben. Und wenn es halt nicht so läuft, wie wir uns das wünschen. Ist es nicht häufig so, dass wir auch als Christen dann schnell dabei sind, Gott anzuklagen? Am Anfang rufen wir Hosianna, ja, wo alles läuft und Halleluja. Und wenn es dann nicht so läuft, wie wir das gerne hätten, wir rufen nicht gerade Kreuzige ihn, ja. Aber warum Gott? Warum lässt du das zu? Und das Ganze, Erlösungswerk, hat mit Zeit zu tun. Bereits vor 2000 Jahren ist er zurückgegangen zum Vater. Und wir haben in der Offenbarung gesehen, dass es eigentlich jetzt 5:05 ist. Es gibt viele Punkte, das haben wir uns auch mal angeschaut, viele, viele Punkte, die im Laufe der 2000 Jahren geschehen sind, wo Jesus gesagt hat, auch in seinen Endzeitreden, das und das und das wird passieren, bevor ich wiederkommen werde. Und das ist tatsächlich jetzt. Und deshalb diese Serie auch wieder, nach der Offenbarung ist vor der Offenbarung. Und die Frage, wie können wir jetzt leben in der Zeit, bevor Jesus wiederkommt? Ja? Und für diese Zeit hat er uns ausgestattet. Zum einen haben wir gesehen, wir haben die Möglichkeit, authentisch zu leben, wir haben die Möglichkeit, furchtlos zu leben. Und heute geht es mit einer Ausstattung. Hier ist die Rede von einem Mann, von einem Businessman, der seine Knechte, wir können da auch die Knechte Nachfolger nennen und was auch immer, ausrüstet, ausstattet mit sogenannten Pfunden, mit Einsätzen. Und im Vers 13, ich lese das dann nochmal, im Vers 13 heißt es, er berief aber 10 seiner Knechte und gab ihnen 10 Pfunde und sprach zu ihnen, handel damit, bis ich wiederkomme. Alle bekommen hier den gleichen Einsatz. Das lesen wir mal weiter. Vers 15, und es geschah, als er zurückkam, nachdem er das Reich empfangen hatte, da sagte er, man solle diese Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, zu ihm rufen, damit er erfahre, was an jeder erhandelt habe. Der erste aber kam herbei und sagte, Herr, dein Pfund hat 10 Pfunde hinzugewonnen. Und er sprach zu ihm, wow, gut so, recht so, du guter Knecht, weil du im geringsten treu warst, sollst du Vollmacht über 10 Städte haben. Vielleicht ein kleiner Einschub hier, manche meinen, das ist ein Indiz dafür, dass wir als Christen doch in das tausendjährige Reich reinkommen und dort dann wirklich regieren werden über Städte, über Länder und so weiter. Wäre ja auch nicht schlecht, aber ich persönlich glaube es jetzt weniger. Ich glaube, das ist eine bildliche Sprache. Es geht hier um Belohnung, es ist ja ein Gleichnis. Und diese Knechte werden belohnt. Im übertragenen Sinne betrifft das natürlich uns Christen. Hauptsache Belohnung, ja. Vers 18, und der zweite kam und sagte, Herr, dein Pfund hat 5 Pfunde eingetragen. Er sprach aber auch zu diesem, und du sei über 5 Städte. Vers 20, und der andere kam und sagte, Herr, hier ist dein Pfund, das ich in ein Schweißtuch verwahrt hielt, denn ich fürchtete dich, weil du ein strenger Mann bist, du nimmst, was du nicht hingelegt und du erntest, was du nicht gesät hast. Und dieser Herr spricht zu ihm, aus deinem Mund werde ich dich richten, du böser Knecht. Du wusstest, dass ich ein strenger Mann bin, der ich nicht nehme, was ich nicht hineingelegt und ernte, was ich nicht gesät habe. Und warum hast du mein Geld nicht auf eine Bank gegeben? Und wenn ich kam, hätte ich es mit Zinsen eingefordert. Da hat irgendwo einer geschmunzelt, das stimmt, ja. Das können wir heute nicht mehr ganz so verstehen. Also er hat es eingebuddelt. Heute würde man sagen, buddel das Geld lieber ein, es ist vielleicht sicherer als auf der Bank. Ja. Oder? Das ist jetzt für uns schwer nachzuvollziehen. Die Älteren von uns wissen das noch, ja. Damals hat man Geld auf die Bank gegeben und das hat tatsächlich Zinsen gebracht. Und heute muss man aufpassen, dass man es nicht vielleicht sogar noch weggenommen bekommt. Nun, was diese Geschichte sagt, eigentlich total bescheuert, dieses Geld zu verbuddeln. Dieser Knecht hat einfach nur faule Ausreden. Das ist alles. Ob er wirklich so viel Angst vor seinem Boss hatte? Nun, er hätte ja nur mal seine anderen Knechte fragen können, seine Mitarbeiter. Er hätte so sein Bild gehabt von seinem Boss. Angst, boah, er nimmt das einfach weg, was er mir nicht gegeben hat und so weiter. Er hätte ja nur mal seine Leute, seine Mitarbeiter fragen können, habe ich hier ein richtiges Bild von ihm? Aber ich glaube, diese Geschichte zeigt einfach faule Ausreden. Er wollte eigentlich gar nicht investieren. Das ist der springende Punkt. Er hat einen Lebensstil, wo er offensichtlich nicht schwitzen wollte. Deswegen packt er das ganze Ding hier in das Schweißtuch ein. Er hat sich's leicht gemacht. Und über übertragenen Sinne argumentiert er, wenn man das jetzt mal geistlich überträgt, er hat Gottesfurcht gehabt, ja? Wir haben ja letzte Woche gesagt, es ist wichtig, dass wir Menschenfurcht gegen Gottesfurcht austauschen. Aber Achtung, dieser Begriff Gottesfurcht ist ja doppeldeutig. Manche Menschen haben tatsächlich Gottesfurcht, sie haben Angst vor Gott. Und deswegen halten sie sich auf Distanz vor diesem ganzen Thema. Er gibt vor, dass er Gottesfurcht hatte, aber keine echte Gottesfurcht, sondern er gibt vor, dass er eigentlich Angst hatte vor Gott. Ein völlig falsches Gottesbild. Und ihr erinnert euch vielleicht an das Thema von vor 2 Wochen, wo es um Authentizität ging. Da haben wir gesagt, authentisch können wir nur werden vor Gott auch, wenn wir das richtige Gottesbild haben. Merkt ihr, das greift alles irgendwo ineinander. Wenn wir aber unsere festen Vorstellungen haben und wollen da nicht raus, dann ist es halt eben schwierig. Wie hier in dieser Geschichte. Und dann heißt es weiter im Vers 24, und er sprach zu den Dabeistehenden, nehmt das Pfund von ihm und gebt es dem, der die 10 Pfunde hat. Und sie sprachen zu ihm, Herr, er hat ja schon 10 Pfunde. Und ich sage euch, jedem, der da hat, wird gegeben werden. Und von dem, aber der nicht hat, von dem wird selbst das, was er hat, weggenommen werden. Was für eine starke Aussage. Da kann man sicherlich auch viel drüber reden. Eins sicher, dieses Gleichnis, überhaupt wenn Jesus durch Gleichnisse redet, er möchte uns wachrütteln, er möchte uns eine starke Botschaft damit geben. Er möchte uns ermutigen zu investieren. Und die Frage wäre jetzt an uns alle gerichtet, hey, was möchtest du denn, wo möchtest du denn am Ende stehen? Möchtest du investieren in Gottes Sache, in Gottes Reich? Und Gott verspricht es, dass er am Ende belohnen wird. Hier gibt es auch noch einen kurzen Schwenker zu den Bürgern. Ja? Wir wissen, am Anfang hieß es von den Bürgern, sie haben ihn abgelehnt, sie haben ihn gehasst, sie wollten ihn umbringen. Und Vers 27 heißt es noch, durch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie König würde, bringt her und erschlagt sie vor mir. Das ist ziemlich krass, oder? Was hat uns das zu sagen? Denkt an die Offenbarung. Es ist krass, ja, es ist krass. Und wiederum, Jesus ist derjenige, der, ich finde, am krassesten ist überhaupt. Am meisten von diesen Dingen redet. Ja, er nimmt kein Blatt vor den Mund, er spricht Klartext. Es ist tatsächlich so. Menschen, die von vornherein Gott ablehnen, die Gott bekämpfen, die Gott gegen Gott eintreten, werden am Ende eine Strafe erleben. Das steht hier. Und wir haben das in der Offenbarung gesehen, was das bedeutet. Das Ende ist die Hölle. Krass. Das sag ich nicht, das sagt Jesus. Und er sagt es immer wieder. Und es ist echt krass. Und das hängt auch direkt zusammen. Ich glaube, deswegen hat Jesus dieses Gleichnis so erstellt, ja, dass hier diese Bürger sind und hier sind die Knechte. Die Knechte haben die Aufgabe, die Bürger sozusagen davon überzeugen, dass der Herr oder dieser Businessman, den sie da hatten, dass es ein guter Herr ist und dass er was Gutes vorhat. Das ist der Aufgabe, das ist der Auftrag jetzt wieder auch im übertragenen Sinne von uns Menschen, von uns Christen. Gott ist ein guter Gott. Gott ist liebevoll. Er hat uns mit ewiger Liebe geliebt, aber er ist auch heilig und gerecht. Das ist die ganze Geschichte. Was ich jetzt möchte, ich möchte mit euch mal auf dieses Schweißtuch da eingehen. Und einfach diesen letzten Typ, diesen Knecht mal anschauen hier. Es sind ja eigentlich 10 Knechte in dieser Geschichte und wir schauen uns nur 3 davon an. Ja? Ich habe das immer so ausgelegt, ich habe die Geschichte ja auch schon lang oft gehört, ich habe schon viele Predigten darüber gehört und mir selbst auch Gedanken darüber gemacht, wie vielleicht manche von euch auch. Ausgelegt, das bietet sich ja an, dieser Typ war einfach faul. Ja? Er war einfach faul. Der Beweis dafür, er nimmt das, was er bekommen hat, packt es in das Schweißtuch. Wofür braucht man ein Schweißtuch? Um seinen Schweiß abzuwischen. Logisch, oder? Er muss sich keinen Schweiß abwischen, also packt er das in sein Schweißtuch und verbuddelt das. Das ist ja die Auslegung, die sehr naheliegend ist. Er war einfach faul. Aber jetzt möchte ich mal eine Parallele ziehen zu der Geschichte vorher. Wir haben uns vorher diese Geschichte von Zachäus angeschaut, was Jesus ja auch macht. Jesus zieht die Parallele zu Zachäus. Er sagt ja am Anfang, während er das noch sagte, erzählte er ihm das Gleichnis. Schaut euch mal Zachäus an, wie er gelebt hat. vor seiner Freisetzung. Er war total gefangen im System, ja? Dieses System, wo er für gelebt hat, wo er für gearbeitet hat. Er hat sich investiert. War er faul? Sicher nicht. Also, was will denn Jesus damit sagen? Warum erzählt er diese Geschichte im Blick auf, zum Beispiel im Blick auf Zachäus, im Blick auf das, was vorher passiert ist? Nun, man könnte sagen, vielleicht im übertragenen Sinne waren das die Pharisäer und Schriftgelehrten. Ja? Das waren ja so Leute. Die haben ein falsches Gottesbild gehabt. Aber waren die Typen faul? Ganz und gar nicht. Die haben sich investiert. Die haben sich eingesetzt. Die haben geackert mit vollem Einsatz. Die haben gefastet. Diese Beispiele haben wir hier. Die haben ein hochdiszipliniertes Leben gelebt. Sie beschuldigten Jesus, dass er faul ist. Auch sie selbst? Nun, warum erzählt Jesus diese Geschichte? Ich denke, heute leben viele Menschen auch mit vollem Einsatz. Die Frage ist aber nur, mit welchem Einsatz? Das ist entscheidend. Mit welchem Einsatz? Im Blick auf dein oder auf unser Leben ist natürlich die Frage, was wir öfters jetzt auch schon in den letzten Wochen angesprochen haben, lebst du oder wirst du gelebt? Was ist dein Einsatz? Wer hat dir deinen Einsatz in die Hand gegeben? Du arbeitest, du hängst voll drin, aber wer hat dir diesen Einsatz gegeben, den du hast, mit dem du arbeitest, mit dem du operierst? Das kann zum Beispiel auch sein, wenn dein Leben sich vielleicht nur um die eigene Achse dreht, um dich selbst. Das ist ja auch alles wichtig, um die Familie, um den Job, vielleicht sogar um die Gemeinde. Aber die Frage, die wir uns immer stellen müssen, mit welchem Einsatz arbeite ich, was investiere ich, was mache ich, wofür mache ich das, woher habe ich das bekommen oder habe ich den Einsatz selbst gewählt, mit dem ich mich investiere? Hängt vielleicht dein Einsatz damit zusammen, dass andere über dein Leben bestimmen? Dann sind wir wieder bei dem letzten Thema von letzter Woche. Oder vielleicht bringst du deshalb so einen starken Einsatz, weil du unter Druck stehst, weil andere Leute von dir etwas erwarten. Also auch da wieder voller Einsatz. Voller Einsatz. Das hat nichts mit Faulheit zu tun. Aber der springende Punkt ist der, wenn wir diese Geschichte übertragen, hat Jesus uns als Menschen, als Nachfolger von Jesus Einsätze gegeben. Er hat uns begabt. Er hat etwas vor mit deinem Leben. Er hat etwas ausgesprochen über dein Leben. Er hat dir Dinge gezeigt, dich mit Dingen ausgestattet. Und jetzt kann es sein, du investierst dich volle Kanne in dein Leben. Du lebst ein gutes Leben. Du lebst ein diszipliniertes Leben. Du lebst vielleicht sogar ein sehr frommes Leben. Aber es kann sein, dass während du das Leben lebst, hast du eigentlich das, was Gott dir gegeben hat, dieses Pfund, was das auch immer ist, diesen Einsatz, diese Berufung, weggepackt. Und Schweißtuch im übertragenen Sinne würde dann vielleicht Folgendes bedeuten. Schweißtuch würde dann bedeuten, du strengst dich in vielen Bereichen an, du hängst dich rein, aber du kommst sicherlich nicht ins Schwitzen in der Berufung, in die Gott dich hineingestellt hat. Verstehst du? Verstehst du? Wir sind ausgestattet mit etwas. Aber diese Sache, da komme ich halt eben nicht ins Schwitzen. Weil es gibt andere Dinge, wo ich ins Schwitzen komme. Zachäus kam ins Schwitzen mit allen möglichen Dingen. Aber er merkt irgendwann merkt er sowas, dass er irgendwie an einer anderen Berufung vorbeilebt. Und er sucht Jesus. Und Jesus begegnet ihm und in dem Moment setzt Jesus ihn frei und er schmeißt einen riesen Klotz von den Dingen weg, die ihn bisher bestimmt hatten, seinen Einsatz im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, er gibt die Hälfte seines Vermögens ab, was ihn bisher bestimmt hat und er merkt, da fällt eine riesen Last ab von seiner Schulter und er sagt, von nun an will ich für dich leben. Und dann sagt Jesus, ich bin gekommen, um zu suchen, was verloren ist, um zu retten, um freizusetzen. Und dann erzählt er diese Geschichte von diesem Gleichnis. Und die Frage ist, wo ist dein Einsatz? Was setzt du ein? Für was lebst du? Für was lebe ich? Ja? Und wenn du das tust, im positiven Sinne jetzt, du setzest dich ein, Gott hat dir etwas gegeben und du setzest es ein, du weißt, das ist das Pfund oder die Gabe oder das, was Gott mir gegeben hat und ich setze es ein. Nun, und das kostet, hat viel mit Opfer zu tun, das hat tatsächlich auch viel mit Schweiß zu tun, das hat was viel mit Abwägen zu tun, mit Prioritäten setzen und auch, da gibt es halt sehr häufig wenig Anerkennung. Schaut euch diese Geschichte an hier von diesen Knechten. Die ganze Zeit sind sie am Arbeiten und erst ganz am Schluss kommt dieser Businessman, dieser Chef da zurück. Damals gab es noch keine E-Mails und kein Skype und kein alles Mögliche. Ja. Der lässt sie einfach arbeiten und kommt ganz am Schluss zurück und dann teilt den Lohn aus. Was hat der andere Knecht in der Zeit gemacht? Hat er sich nur hingelegt oder hat er sich einfach gesagt, es gibt noch andere Sachen zu tun? Und ich glaube auch, wenn wir das tun, wenn wir gegen den Strom schwimmen, wenn du nach deiner Berufung lebst, wenn du das einsetzt, was Gott dir gegeben hat, dann wirst du Opposition erleben, dann wirst du Widerstand erleben, dann wirst du Menschen erleben, die sagen, du hast so einen Schuss weg. Dann wirst du, wie im letzten Loch ausgesprochen mit dieser Menschenfurcht, dann wirst du Dinge angehen und das wird dir wiederum auch den Schweiß ins Gesicht treiben. Das ist völlig klar. Wir haben letzte Woche gesagt, dass mit der Menschenfurcht, das ist eine tolle Sache. Jesus setzt uns frei davon, aber es hat auch einen negativen Beigeschmack erstmal, einfach mal so subjektiv gesehen, denn das wird zur Folge haben, dass Menschen gegen dich sind. Du wirst alleine stehen. Du wirst Opposition erleben. Und das wird dir den Schweiß ins Gesicht treiben. Ich muss an Jesus denken, denn Gethsemane war. Und alle waren weg, seine Jünger waren eingepennt. Sie haben das irgendwie gar nicht richtig gecheckt, was hier um sie herum passiert. Und Jesus schwitzte ohne Ende. Das heißt, er schwitzte Blutstropfen. Ihm hat es wirklich den Schweiß in die Stirn getrieben. Natürlich, er kann mitleiden und er fühlt, er gibt Kraft in diese Zeit hinein. Es geht um Einsatz. Es geht um Einsatz. Das ist das Entscheidende. Hier gibt es auch viele Leute hier in der Gemeinde. Und das erlebe ich immer wieder, die ihr Pfund nicht verbuddelt haben, sondern die sich investieren, die sich einsetzen für Jesus. Und ich finde das manchmal so stark, auch zu sehen, zu hören, wo Leute das einfach machen. Da gibt es kein Geld für, da gibt es wenig Anerkennung für. Ich denke jetzt gerade zum Beispiel auch an die Kindermitarbeiter, die jetzt draußen sind und Woche für Woche den Dienst tun. Ja? Weil sie das tun aus einer Berufung heraus. Und das machen viele auch hier. Ich hatte letzte Woche zufällig nach der Predigt ein Gespräch mit der Katina gehabt. Die Katina kennt ihr alle, ihr habt ihr alle schon mal hier vorne gesehen. Ja? Und es war ein sehr, sehr gutes Gespräch gewesen. Und ich habe sie dann einfach gerade genagelt. Hab gesagt, du machst nächste Woche hier Zeugnis. Ist das okay? Ich habe natürlich gefragt, ist das okay? Ja. Sie hat auch gerade zugestimmt. Und ich habe sie ermutigt, einfach das mal weiterzugeben, ja, warum sie das hier so macht, ihren Einsatz. Und vielleicht mal ein Beispiel für viele von euch. Katina, komm doch mal nach vorne, gib das mal weiter.
Ja, hallo. Hört ihr mich? Ja, hallo. Ja, genau. Ich möchte euch heute Morgen kurz was zu diesem Gleichnis, zu diesem Bibeltext erzählen, ein paar Gedanken einfach zu weitergeben. Genau, der Roland kam auf mich zu, hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Ich habe dann darüber gebetet und habe dann gedacht, doch, ich möchte es echt gern euch heute Morgen mal weitergeben, weil das für mich ein sehr schönes Thema auf der einen Seite ist, das Thema Begabungen und Einsatz, auf der anderen Seite auch ein sehr herausforderndes Thema. Und daher auch ein Thema für mich, worüber ich eigentlich auch schon viel nachgedacht habe und was mich auch persönlich einfach sehr beschäftigt. Wenn ich mein Leben so anschaue, dann würde ich sagen, so meine anvertrauten Pfunde oder auch Talente und Begabungen liegen vor allem im kreativen Bereich. Ich tanze, ich singe und ich schauspiele total gern und sehe das einfach als die, ja, als meine Gaben an, die Gott mir sozusagen geschenkt hat. Und dabei ist mir einfach total wichtig, ja, dass ich das nach wie vor einfach auch in Zukunft total gern machen möchte, aber nicht nur, weil mir das voll Freude bereitet, sondern, und das ist für mich der eigentliche Grund an der Sache, weil, ja, weil ich das auf dem Herzen habe, auf diese kreative Art und Weise sozusagen anderen Menschen die frohe Botschaft einfach weiterzugeben. Also sozusagen diese Gaben, die Gott mir geschenkt hat, für Gott einzusetzen und ja, auf diese kreative Art und Weise einfach andere Menschen für den Glauben zu begeistern. Wenn man das mal in so vielleicht kleinen Bilder ausdrücken kann. Also ich habe mir das so bei der Vorbereitung auch vorgestellt, sozusagen Gott hat mich überschüttet und mich ausgestattet mit Begabungen und ich möchte ihm das sozusagen zurückgeben, sodass er was draus machen kann. Oder auch, ja, ich fühle, dass da Gott in mir ein Feuer entfacht hat und dieses Feuer möchte ich sozusagen einfach weitergeben, sodass Jesus sozusagen auch andere Menschen da einfach in dieses Feuer reinsetzen kann. Jetzt ist es natürlich so, als Christ, denke ich, ist man da durchaus immer wieder sehr herausgefordert. Und zwar deshalb, das stelle ich jetzt so bei mir auch immer wieder fest, es gibt ja nicht oder es ist ja nicht so, dass wir jeden Tag diese Tage haben, wo wir uns so absolut in der Verfassung dafür sehen, dass wir für Jesus brennen. Also ich denke, es gibt Tage, da fühlen wir uns überhaupt gar nicht so. Und das kenne ich durchaus auch bei mir aus meinem Leben sehr gut. Und das andere ist, dass wir vor allem, denke ich, dass auch bei kreativen Sachen echt herausgefordert sind, ich mich da immer wieder herausgefordert fühle, wirklich auch zu überlegen, für was mache ich das eigentlich wirklich? Also wo ist wirklich meine Ausrichtung? Mache ich das wirklich für Jesus oder sozusagen hat das jetzt eine andere Zielsetzung? Und ich glaube, dass das tatsächlich echt eine Gratwanderung ist. Genau, und damit verbindet sich eigentlich für mich automatisch die Frage, über die ich auch schon mit ein paar Leuten von euch gesprochen habe, was ist dabei wirklich meine Motivation? Was ist mein Motiv, warum ich das mache? Also was ist meine Zielsetzung, wenn ich da in dem Fall jetzt bei mir kreativ aktiv werde? Denn ich möchte da mal ehrlich sein, wenn man jetzt so in die Welt auch hinausschaut, kreativ aktiv sein heißt ja oft auch oder ist oft damit verbunden, dass man sich irgendwie vielleicht profilieren möchte oder dass man seinen Bekanntheitsgrad steigern möchte. Oder dass man vielleicht das Ganze sogar für Geld macht oder sich einfach auch eine Plattform schaffen möchte, wo man sich irgendwie ja, selbst verwirklichen möchte. Und von dem her finde ich das wirklich sehr herausfordernd. Trotzdem glaube ich, dass es durchaus möglich ist, dass wir diese Sachen wirklich für Jesus einsetzen können. Und zwar, wenn wir uns dabei wirklich auf Jesus ausrichten, also wenn wir es von ihm abhängig machen. Das heißt, wenn wir mit ihm ins Gebet gehen, wenn wir, ja, wenn wir uns wirklich, auf, wenn wir sozusagen wirklich auf ihn schauen. Und dann glaube ich sogar, dass Gott was manchmal draus macht, was wir überhaupt nicht uns vorstellen können. Also was viel Größeres, was viel Genialeres. Auch dann, wenn wir uns selber, wie gesagt, dabei vielleicht total unnütz oder schwach fühlen. Bei mir war das so, dass, um ein Beispiel zum Beispiel zu nennen, als die Gabriela und ich hier angefangen haben, ungefähr vor 2 Jahren, das Kreativteam zu gründen, hatten wir damals die Idee, so ein Sommerprojekt zu starten. Vielleicht können sich manche von euch noch erinnern. Das war diese Sache mit der Frau Kruse. Und wir haben das damals angefangen. Und ich bin ehrlich, wir hatten damals eigentlich noch gar nicht so wirklich den Plan, wo das hinführt. Und ja, es war so genial, wie wir einfach sehen dürfen, wie Gott es geführt hat und wie Gott daraus echt was gemacht hat, obwohl wir uns teilweise zwischendrin jetzt da auch nicht wirklich in dem Sinn super toll gefühlt haben oder so. Aber Gott hat uns da gebraucht und das war, ja, ist einfach genial. Deswegen, ich denke, dass Gott aus Begabungen echt was machen kann oder auch aus Einsatz und zwar egal, ob der Einsatz dabei klein oder groß ist, sondern ich denke, dass Gott uns, ja, dass Gott uns einfach jeden so auf seine Art und Weise gebrauchen kann. Die Voraussetzung, denke ich, dabei ist aber, und das ist, denke ich, manchmal auch das Schwierige dabei, ob wir das denn eigentlich wirklich wollen. Also so dieses Thema, auch unsere Einstellung dazu. Ja, ich möchte von mir dazugeben, wie gesagt, es gibt bei mir Tage, da fühle ich mich gar nicht dazu, da habe ich eigentlich auch gar keinen Bock, mich irgendwie aufzuraffen. Ich fühle mich vielleicht eher träge. Und die Umstände, glaube ich, sind auch oft nicht wirklich prickelnd. Oder oft ist es so, dass wir uns, wie gesagt, von unseren Umständen her vielleicht auch gar nicht so fühlen. Und vielleicht sogar auch in Bezug auf Begabungen, dass wir, dass wir vielleicht sogar neidisch sind auf ein paar Begabungen, die jemand anders hat und denken, ja, die Begabung ist doch eigentlich viel besser als meine, was bringt meine Begabung schon? Und trotzdem glaube ich einfach, dass wenn wir uns da aufmachen, wenn wir den Willen und den Wunsch wirklich äußern, gegenüber Gott unsere Begabungen einzusetzen, dass Gott wirklich was draus machen kann. Und der andere Punkt, der mir so noch wichtig ist dabei, wenn ich so auch drüber nachdenke, ist einfach der Punkt Zeit. Manche haben mich schon gefragt, wie ich das manchmal zeitlich mache, weil ich auch einen Job habe und eben, wie gesagt, manche ehrenamtliche Dinge so tue. Und ich finde, das Thema Zeit ist echt nicht einfach, ist eine Herausforderung. Aber ich glaube, es kann gelingen, wenn man da so das richtige Zeitmanagement irgendwie entwickelt. Ganz klar natürlich in Absprache wirklich mit Gott und auch ihn da wirklich wieder einlädt, auch mit ihm im Gebet drüber zu sprechen und auch zu zeigen, wo soll ich jetzt Prios setzen und wo setze ich sie ganz gezielt eben halt auch nicht. Genau, und ich glaube sogar, dass es dann auch wirklich sein kann, dass uns das richtig Freude macht, auch wenn vielleicht ein zusätzlicher Termin im Kalender steht und dass das dann auch nicht unbedingt automatisch dazu führen muss, dass man ausgepowert ist oder dass man sich überbelastet fühlt oder gar zum Burnout kommt. Für mich ist es so, dass wenn ich solche kreativen Sachen mache, das für mich oft einfach darstellt, oder für mich ist es so, dass es ja das oft einfach eine Freude bedeutet und ich das deswegen dann nicht automatisch in dem Sinn als den eigentlichen, wie soll ich sagen, Zusatztermin ansehe. Was anderes, was ich auch so denke und was ich so die letzten Jahre immer wieder gedacht habe, ist, dass ich oft beobachte, und das ist jetzt was, wo ich mich speziell an die Leute mit um die 30 so richte, und da gehöre ich ja auch dazu, deswegen, ich stelle das einfach immer wieder fest, dass wir uns mit unheimlich vielen Fragen beschäftigen und durch diese Fragen gar nicht mehr unser Potenzial sozusagen ausschöpfen können, weil wir dann auch keine Entscheidungen treffen können. Und ich glaube, manchmal da bleibt so viel auf der Strecke, wo Gott so viel draus machen könnte, wenn wir einfach nur sozusagen diesen Schritt mit ihm gehen würden. Genau, und dann ein wichtiger Punkt noch ist der Punkt bester Zeitpunkt. Ich habe immer die letzten Jahre immer überlegt, wann ist eigentlich der beste Zeitpunkt, sich sozusagen mit Gott auf den Weg zu machen. Ja, wir Menschen warten ja manchmal immer so auf diesen besten Zeitpunkt. Und ich glaube halt, dass es diesen besten Zeitpunkt eigentlich gar nie gibt. Für mich war der Auslöser, dass ich so, oder die Zündung vielleicht, dass ich meinen Begabungen so nachgegangen bin, die Plattformpredigt vom Roland, 2010, 2011 war die, glaube ich, und ja, die hat mich damals total getoucht, als ich da hier saß und die gehört habe. Und für mich war es aber so, dass ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, wie es mich eigentlich toucht. Ich wusste nur, dass es mich toucht. Und als ich dann so rausgegangen bin aus dem Gottesdienst, habe ich mir gedacht, ja, gucken wir mal. Und ich fand es total krass und cool, wie Gott mich dann wirklich auf einen Weg geschickt hat und wie Gott an mir da echt dran geblieben ist und sich das dann sozusagen alles, so diese ganze kreative Arbeit über die Jahre entwickelt hat. Und was mir dabei wichtig ist, das war kein leichter Weg. Es war oft ein umständlicher Weg. Es waren Tage, wo es nicht nur so war, dass ich jetzt sagen würde, da habe ich mich mal nicht so ganz wohl gefühlt, sondern ich bin da echt durch ein Tal und echt eine Krise durch auch. Und das glaube ich, jetzt heißt es nicht automatisch, wenn wir mit ihm zusammenarbeiten, dass wir durch ein Tal und eine Krise müssen. Aber ich glaube, dass es nicht unbedingt ein einfacher Weg ist, dass wir uns da echt herausfordern lassen müssen und dürfen. Und es bedeutet manchmal so viel Geduld. genau. Also, dass ich heute so meine Gaben kenne und auch in der Abhängigkeit zu Jesus zu leben kann, war für mich nicht eine Sache mit einem Schnips, der getan war, sondern das war wirklich ein langer und herausfordernder Weg. Bedeutet auch immer wieder eine Entscheidung, bis zum heutigen Tag jetzt in der Minute zu sagen, ich mache das, auch wenn es mir vielleicht innerlich mal nicht gut geht, wirklich zu sagen, ich gehe mit Gott diesen Weg, kann anstrengend sein, kann aber auch total genial sein. Und weil ich denke, wenn wir was geben, bekommen wir dafür auch was zurück, und es kann einfach eine mega geniale Dynamik daraus entstehen. Und dazu kommt, wir sind ja auch in der Gemeinde nicht allein, wir sind ja auch mit Gott nicht allein. Es gibt ja total geniale Menschen, die einen bei sowas auch unterstützen und die für einen beten. Danke an dieser Stelle für die Leute, die mich da unterstützt haben die letzten Jahre und die auch immer wieder für mich gebetet haben. Genau. Und dann ist es, denke ich, eben auch so, dass es noch die Gegenseite gibt. Und das darf man, denke ich, auch nicht unterschätzen, die einen einfach abbringen will, sich auf den Weg mit Jesus, mit Gott da zu machen. Als ich meine Tanzarbeit angefangen habe, vor 3-4 Jahren, da war es auch so, ich hatte von Gott irgendwie die Eingabe, das zu machen, fand es dann erstmal ganz cool und dann kamen halt diese ganzen Zweifel, das kannst du nicht, du bist viel zu klein, was will Gott eigentlich mich, warum mich? Und ich glaube, dass wir uns davon echt nicht abbringen lassen dürfen, weil wir, weil bei Gott das einfach total viel wert ist, weil er was draus machen kann. Und deswegen möchte ich uns heute Morgen einfach alle ermutigen, lasst euch nicht abbringen, geht mit Gott den Weg und setzt eure Begabungen für ihn ein. Es lohnt sich, auch dann, wenn ihr es vielleicht schon 5-mal probiert habt und denkt, ich habe keine Zeit, ich habe keine Kraft. Es lohnt sich, weil ich glaube, dass einfach was Geniales bei rauskommen kann, so wie es auch in der Bibel steht. Denn wer da hat, dem wird gegeben und wer die Fülle hat, nee, und er wird die Fülle haben. Und ich denke, es ist eine geniale Zusage, dass wir die Fülle haben werden. Denn wenn wir nichts einsetzen, dann wird sich auch nichts bewegen. Das ist meine Meinung dazu.
Danke, Katina. Oh, das ist so, wenn man hier vorne steht, da kann man gar nicht mehr aufhören. Aber das ist geht mir oft so. Aber das ist wirklich klasse. Ich finde das wirklich gut. Das sollte ein Beispiel sein. Und ich glaube gerade auch, weil wir haben 50% Singles hier und 50% auch vielleicht schon so ein bisschen in dieser Altersstruktur drin. Und ich finde, nehmt das mit. Das ist vielleicht die Message für euch. Gott hat uns ausgerüstet. Und es ist immer der Punkt, was bringt dich zum Schwitzen? Was bringt dich zum Schwitzen? Ist es dein Stress, in dem du drinstehst, dein Beruf und was auch immer und hier noch einen Club und dort noch Freunde und dort noch was zu machen? Also ich kann mir vorstellen, dass Katina relativ wenig noch nebenher Geschichten hat, ja? Sondern sie macht es mit Leidenschaft. Und das ist ein Beispiel. Das soll auch nicht jemand hier auf dem Podest stehen. Und tatsächlich hat Katina recht, die Plattform, die wir bieten wollen, ist tatsächlich auch immer eine Gefahr. Absolut, absolut. Es ist eine Gefahr, dass sich Leute selbst, gerade im Bereich von Kunst und Musik, Leute selbst präsentieren wollen. Es gibt zig Beispiele auch in unserem Land dazu. Und das ist schade. Aber diese Leute wiederum, die schwitzen zwar auch, aber sie schwitzen nicht, sage ich einfach mal so, sie schwitzen nicht den Schweiß, den Jesus sie schwitzen lassen möchte, sondern Jesus hat uns ausgestattet mit Gaben, mit Dingen. Und denkt mal, ich raff das Ganze jetzt mal, ja, und denkt mal, Jesus erzählt diese Geschichte auch in Matthäus. Habt ihr das schon mal, kennt ihr das Gleichnis auch in Matthäus? Er hat es an einer anderen Stelle also eben nochmal erzählt und erzählt es dort anders. Er sagt, dort waren 3 Knechte, einer bekam 5, einer 2 und einer 1 Talent. Ja, Unterschiede. Und wir sagen, komisch. Beides ist richtig. Beides ist richtig. Jesus hat Leute mit mehr Dingen ausgestattet. Nicht jeder ist Katina, ja. Aber einige sind es. Und einige haben halt eben, vielleicht sind es eher wenigere Dinge, aber es ist wichtig, dass du die einsetzt. Und in der Summe her ist es wiederum alles gleich. Jesus hat uns alle ausgestattet mit etwas. Angenommen, diese 5, wenn wir sagen 5, 2, 1, angenommen, das ist der Faktor Zeit. Und 5 wäre die volle Zeit. Dann gibt es hier Leute, die hat Gott berufen, ihre volle Zeit einzusetzen für Gott, sprich Vollzeit, oder? Und die Frage ist, bist du berufen dazu? Ich persönlich glaube, hier sind Leute, die wären eigentlich berufen für einen vollzeitlichen Dienst und machen das nicht. Aus Angst, aus irgendwelchen Hintergründen. Nicht jeder ist berufen. Aber Keith Green hat ja den Spieß mal umgedreht. Er hat gesagt, das hat mich übrigens dann berufen, zu gehen. Ja, er hat dieses Traktat geschrieben, warum du aufs Missionsfeld gehen solltest. Gefährliches Teil. Ist auch ein bisschen unbiblisch, ehrlich gesagt. Also bringt er schon ein bisschen, aber der war so krass drauf. Ja. Aber was er bringt in diesem Ding, er sagte, warum drehen wir den Spieß nicht um? Wir sagen immer, okay, meine Berufung ist Schule, Studium, Karriere. Und wenn Gott mich in der Mission oder im vollzeitlichen Dienst haben will, dann muss die Türe aufgehen und ein, was? Wie heißt das da beim Adrian Bless? Ja, ein Kapitän in Pinguinuniform, muss man sagen, da gibt's so Geschichten, ja, muss dann sagen, also das ist unmöglich, was nie passiert. muss dann passieren. Und er dreht den Spieß um, er sagte, hey, wisst ihr was, eigentlich müssen wir doch mal schauen, ob wir nicht alle 5 Teile bekommen. Hast du nicht vielleicht 5 Teile bekommen, wenn es die Zeit ist? Also versuche ich mal den Schritt in den vollzeitlichen Dienst. Wenn Gott was anderes vorhat, dann hat er was anderes vor. Ich hab mit einem gesprochen letzte Woche, er hat gesagt, ich habe alles Mögliche angestellt und dachte, vielleicht will Gott mich haben. Und er hat vieles bewegt für Gott, aber sein Platz ist jetzt in einer bekannten großen Firma hier in Stuttgart, sich einzusetzen und ehrenamtlich tätig zu sein. Halleluja! Das ist gut. Aber es ist wichtig zu wissen, was ist denn deine Berufung? Letztes Jahr haben einige, die wirklich in guten Positionen hier sind, in Firmen und überall, ich weiß das von einigen, die haben sich ganz konkret gefragt, Gott, bin ich noch im richtigen Boot oder hast du was anderes mit mir vor? Das ist der springende Punkt, zu sagen, Gott, ich will das, was du mir gegeben hast, einsetzen. Und nicht einfach Business as usual oder einfach sagen, ich habe halt keine Zeit. Ja? Als wir vor ein paar Jahren, das war auch nach dieser Plattformgeschichte da, als wir vor ein paar Jahren angefangen haben und wollten ISTL hier installieren, diese Schule, hatte ich eigentlich den Wunsch gehabt, oder es war so der Traum, Sarah und ich hatten das schon lange Jahre auch bewegt, zu sagen, wow, wir sind so eine fitte, junge Gemeinde. Viele Leute stehen noch am Anfang ihrer Zeit und in einer Gemeinde von 450 Leuten ist es mit Sicherheit so, dass ein kleiner Prozentsatz, vielleicht 2% oder 3% berufen sind für einen vollzeitlichen Dienst. Wir haben gesagt, wir fangen diese Schule an und die werden uns die Bude einlaufen. Nichts ist passiert, ja, oder wenig ist passiert. Ich glaube nicht, dass das falsch war, aber es war vielleicht auch der falsche Zeitraum oder irgendwie haben vielleicht einige Leute nicht richtig hingehört. Ich glaube wirklich, es ist wichtig, bitte versteht mich nicht falsch, es geht hier nicht, ich mache jetzt eine Missionspredigt hier raus, aber es geht einfach darum, dass wir das, was Gott uns gegeben hat, einsetzen. Das ist entscheidend. Und dass wir nicht kommen mit Ausreden. Ja, hier waren es theologische Ausreden bei diesem Mann oder irgendwas, mit irgendwelchen Ausreden, dass wir das nicht machen, dass wir einfach sagen, Gott, welchen Einsatz hast du mir gegeben? Und dass wir uns auch fragen, diesen Schweiß, den ich jetzt schwitze, den Schweiß, den ich schwitze in meinem Beruf, in meiner Familie, in meiner Zeit, ja, was ist das für ein Schweiß? Ist das das, wo du mich für ausgestattet hast? Wenn ja, Halleluja, preis den Herrn. Aber es ist wichtig, das auch zu fragen, zu hinterfragen und Gott auch danach zu fragen, Gott, was hast du vor? Was willst du? Was willst du mit meinem Leben machen? Das ist das Entscheidende. Rauszufinden, was deine Berufung ist und dann weiter mit vollem Einsatz vorauszugehen, vorwärts zu gehen und das zu hören. Die Worte von Jesus zu hören. Hey, du bist ein treuer Knecht. Du warst unterwegs. Das ist auch für mich, das ist auch für uns immer wieder der Punkt, zu sagen, Gott, was willst du? Was ist dein Plan? Was hast du vor? Wie geht's weiter? Und denk dran, vielleicht das als Abschluss. Du hast nur ein Leben. Du hast nur ein Leben. Manchmal denke ich, leben wir so, als hätten wir 5 Leben. So eine Art Katze, ja? Von einer Katze sagt man, sie hat mehrere Leben. Du hast nur ein Leben und setz es ein. Sag, Jesus, ich will das Beste daraus holen. Amen. Lasst uns jetzt noch eine Zeit haben von der Anbetung. Und ich möchte einfach euch ermutigen, das mit zu verarbeiten jetzt. Kennt die Jahreslosung, Hebräer 13, Vers 14 heißt es, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Und ich sehe das selbst, ich richte mich auch manchmal so ein, als würde ich hier noch die nächsten 100 Jahre oder 1000 Jahre leben. Wir bauen ja auch so Häuser, ja. Sollen Sie ein Beispiel an den Amerikanern nehmen, ja. Die bauen Häuser, die fliegen nach dem ersten Sturm, nein, das es ist ja gut, dass wir solide sind, dass wir auch in Rumänien da denen mal richtige Häuser hinstellen. Ja? Aber Leute, es geht doch darum, dass wir sagen, wir haben hier keine bleibende Stadt. Gott, in spätestens in 100 Jahren sitzt keiner von uns mehr hier und vielleicht morgen schon nicht mal, weil Jesus wiedergekommen ist. Und dann zählt nur noch das. Was hat er uns anvertraut? Welchen Schweiß haben wir geschwitzt zu seiner Ehre? Und Gott möchte das, Gott möchte uns gebrauchen. Lass uns aufstehen, unseren Gott anbeten. Und ihm Ehre geben. Wir machen das ja, wir wollen ein gemeinsames Lied singen und uns einfach so einstellen und wollen dann überleiten in das Abendmahl. Lass uns singen. Und ich, bevor das verteilt wird, werde ich noch was sagen.